Wir hören den Predigttext, der uns für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, aus dem Römerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 12. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist die Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, liebe Gäste, jetzt ist es wieder Advent geworden, einfach so kalendermäßig, kirchenjahresmäßig und fast möchte ich sagen, wir können nichts dagegen tun. Im Frühjahr diesen Jahres war es, da wurde ich gefragt, ob ich für diese Adventszeit den Adventskalender in unserer Kirchenzeitung unterwegs gestalten könnte. Ich habe zugesagt und dann mitten im Sommer intensiv an Advent denken müssen. Ich musste was vorlegen. Und meine Gedanken gingen zuerst zu den Lesern und Leserinnen. Wer wird das lesen dann im Advent? Ich habe mir bewusst gemacht, dass die allermeisten unterwegs Leser und Leserinnen wahrscheinlich in der zweiten Lebenshälfte unterwegs sind. Was kann man denn denen zu Advent noch Neues sagen? Wie viele Advente haben sie schon gefeiert? Und wie viele Kerzen an wie vielen Adventskränzen schon entzündet? So habe ich nach dem ungewöhnlichen Ausschau gehalten, dem vielleicht noch einmal neuen. Heute geht's ja los. Es soll das Urteil des Lesers bleiben, ob das nochmal jemand vom Hocker reißt oder nicht. Die vier Blätter für die vier Adventssonntage allerdings habe ich ganz anders konzipiert. Da ging es mir um das Bekannte oder schon gar nicht mehr Bekannte, aber jedenfalls um das Traditionelle, um das Alte. In ganz kurzen Sätzen mal aufschreiben, worin sich eigentlich die vier Adventssonntage vom Inhalt her unterscheiden und was seit Jahrhunderten schon ihre spezielle Botschaft ist. Ich habe nämlich zunehmend den Eindruck, das gerät ins Vergessen, das weiß gar keiner mehr. Für den ersten Advent kann man dort lesen: Wir bitten den einziehenden König Jesus Christus, dass er in unsere Herzen und Strukturen einzieht, wie einst in Jerusalem, sanft auf einem Esel. Deshalb wird im Gottesdienst am ersten Advent auch das Evangelium nach Matthäus 21 gelesen. Soweit so gut. Den Text aus dem Matthäus-Evangelium haben wir ja gerade gehört. Alles nach der Väterweise gelaufen. Aber nun haben wir diesen Predigttext gehört. Nicht selbst gewählt, sondern entsprechend der Perikopenordnung für den heutigen Sonntag ordnungsgemäß gelesen. Und da ist nichts von Jesus und vom Esel erst recht nicht zu hören. Und auch nichts von seinem Einzug in unsere Strukturen und Herzen. Vielmehr, ihr werdet euch erinnern, geht es vor allem um das Liebesgebot und dann auch noch um die Waffen des Lichts. Das Liebesgebot könnte eigentlich genauso gut auch im Sommer gepredigt werden. Und die Waffen des Lichts ebenso. Das passt eigentlich immer. Wo also steckt denn der Advent in diesem Text für heute? Adventus, das wisst ihr ja längst, ist lateinisch, also römisch eigentlich, und steht für die Ankunft einer wichtigen Person. Wenn der Kaiser zum Beispiel höchstpersönlich eine römische Stadt besuchen wollte, dann hieß es, das ist Adventus. Jemand kommt, der ganz oben ist, der ganz wichtig ist, der ganz besonders ist. Und das ist wichtig zu hören. Es geht also um etwas, was den Bürgern widerfährt, ob sie wollen oder nicht. Der Kaiser kommt. Das ist Advent. Die christliche Kirche der ersten Jahrhunderte hat dieses Wort übernommen, um von der Ankunft von Jesus zu reden. Und zwar, das ist nicht ganz unwichtig, ursprünglich gar nicht seine erste Ankunft, also die erste Ankunft Jesu in der Welt, also in Bethlehem, sondern um von seiner zweiten Ankunft zu reden, also als Christus, als Messias am Ende aller Tage. Das war eigentlich mal Advent. Um die Ankunft des christlichen Messias ging es. Also das bedeutet ja sofort, machen wir uns das klar, ihr seid ja gleich im Bilde, Weltende, Weltgericht, letzte Dinge, Neuschöpfung, letzte Rettung, Ende des Zeitstrahls, Einbruch der Ewigkeit. Boah. In meinem Kurz-Wikipedia-Eintrag im Adventskalender der Kirchenzeitung steht dieses Thema allerdings nicht für den ersten Advent, sondern für den zweiten. Nächsten Sonntag gibt es nach der Perikopenordnung tatsächlich einen richtig knackigen Weltende- und Wiederkunft-Christi-Text. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Lukas 21. Was machen wir nun also, liebe Geschwister, liebe Freunde? Gibt es denn gar nichts im heutigen Predigttext, was adventlich in diesem Sinne ist? Im Sinne des Kaisers, des Christus, der kommt? Ich könnte es natürlich mit den Waffen des Lichts versuchen, die kommen ja auch vor. Na, das könnte schon ein bisschen in den Advent hineingeschoben werden. Geht ja eigentlich immer über Licht und Dunkelheit predigen, das kann man immer. Gerade in der dunklen Jahreszeit, auch wenn jetzt die Sonne so schön hier reinscheint. Aber ich will nicht ausweichen und schaue noch einmal in den Text und finde diesen merkwürdigen Satz in Vers 11. Vielleicht ist er bei euch ja auch hängen geblieben, die ihr ja auch, wenn ihr den Predigttext hört, sofort den Adventsscanner ausfahrt. Vers 11. Bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Unsere Rettung ist uns näher als damals. Und wir leben in einer entscheidenden Zeit. Ist dieses Wort Zeit vielleicht so etwas wie eine schmale Brücke zum Adventus? Könnte es auf dieser schmalen Brücke für uns adventlich werden? Ich mache mal einen ersten Schritt. Was ist das für eine merkwürdige Aussage? Jetzt sei etwas näher als damals. Unsere Rettung sei jetzt näher als damals. Das würde ja bedeuten, sie kommt erst noch, diese Rettung. Das würde dann wieder auch bedeuten, sie ist noch gar nicht wirklich geschehen, jedenfalls nicht ganz und gar. Damals, als wir gläubig wurden, steht hier. Das finde ich interessant. War nicht landläufig und traditionell klar, dass die Rettung genau im Gläubigwerden geschieht? Also, dass es sozusagen Vergangenheit ist und auch alles passiert ist. Schließlich sind wir ja getauft, also jedenfalls die meisten von uns. Und schließlich haben wir uns ja auch irgendwann mal hier vorne hingestellt oder woanders und gesagt, wir wollen Christ sein und wir wollen zu dieser Kirche gehören. Wir sind Mitglieder dieser Kirche geworden. Und nun steht die Rettung erst noch bevor, und zwar jetzt mal wirklich für uns alle. Das finde ich interessant. Wir leben in einer besonderen Zeit. Wir leben in einer besonderen Zeit. Und offenbar nicht wegen unserer besonderen Probleme, die wir jetzt gerade haben. Und nochmal, über die Dunkelheit zu predigen, wäre ja nicht schwer gewesen. Nicht wegen unserer besonderen Probleme leben wir in einer besonderen Zeit, sondern wegen der besonderen Nähe unserer Rettung, die uns jetzt näher ist als damals. Aber was ist jetzt und was ist damals? Der Römerbrief wurde vermutlich im Frühjahr 56 nach Christus geschrieben. Der Brief also, in dem dieser Predigttext steht, Frühjahr 56. Das ist jetzt 1969 und ein halbes Jahr her. Was damals schon nahe war, müsste ja uns heute Morgen noch tausendmal näher sein. Mehr noch, wenn das Jahr 56 schon besondere Zeit war, wie wir ja lesen können, müssen es die Jahre bis zum heutigen Tag ja auch alle gewesen sein. Ja, sie müssen sogar vielleicht immer besonderer geworden sein. Nahm doch die Nähe der Rettung mit jedem Jahr stetig zu, verringerte sich doch der Abstand mit jeder Sekunde. Ihr Lieben, könnt ihr mir noch folgen? Seid ihr noch dabei? Also, der Abstand zum Adventus, der ist immer kleiner geworden, wenn man der Logik folgt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Rettung kommt, muss signifikant zugenommen haben. Und das könnte uns nun schon ein bisschen unruhig machen und elektrisieren. Steht ja so im Text, Zeit vom Schlaf aufzustehen. Predigtschlaf ist heute nicht möglich. Ich werde jedenfalls langsam wach. Die Rettung ist nah. Was für ein Satz. Was heißt das denn? Uns ist klar, was hier gemeint ist. Der Retter ist nah. Jesus Christus. Der Messias der Christen, der wiederkommende Herr, seine zweite Ankunft. Also ihr merkt, wir sind jetzt mittendrin beim Thema des zweiten Advents. Aber es geht nicht anders. Mal angenommen, also wir denken ja hier nur so vor uns hin. Also mal angenommen, da wäre was dran und unsere Rettung stünde unmittelbar bevor. Was würde ich dann machen? Was würde ich dann machen? Gleich nach dem Gottesdienst, wenn ich nach Hause komme. Mein gesamtes Vermögen auf das Konto der Friedenskirche überweisen? Obwohl, die braucht es ja dann auch nicht mehr. Sofort noch einmal jemanden anrufen, mit dem ich unbedingt noch einmal reden muss, bevor wir beide gerettet werden. Mich extra schick anziehen zu Hause, noch viel schicker, als ich mich zum Adventsgottesdienst gemacht habe, um dem, der da kommt, würdig gegenüberzutreten. Wahrscheinlich werde ich tatsächlich nichts von dem tun. Und wahrscheinlich werde ich auch sonst nichts tun. Es wird ein ganz normaler Sonntag werden. Warum soll der erste Advent 2025 anders verlaufen als all die Adventssonntage zuvor? In den Jahren zuvor? Seit der Erfindung der Adventssonntage? Das soll immerhin auch schon 1500 Jahre her sein. So schön es wäre aber, wenn die Rettung nun schon so lange nah ist und näher kommt, wer weiß, dann wird sie wahrscheinlich doch noch ein wenig Abstand zu mir haben, aufs Ganze gesehen. Wahrscheinlich rechnet der Messias der Christen in tausender Schritten. Vielleicht dauert es noch einmal tausend Jahre, Und die sind ja vor Gott, wie wir wissen, wie der Tag, der gestern vergangen ist. Dann bin ich raus. Dann bin ich raus. Dann kann ich den Fuß wieder von der Brücke nehmen. Dann wird eine andere Generation nach mir erleben, wie die Rettung ins Haus steht. Gut so. Ein bisschen gerettet bin ich ja schon. Damals, als ich zum Glauben kam. Und ansonsten kann ja auch alles so bleiben, wie es ist. Ist ja auch angenehm, wenn alles so bleiben kann, wie es ist. Und auch dieser Sonntag wieder ein Sonntag wird wie alle anderen. Ist doch nicht schlecht, wenn wir einfach so weitermachen dürfen wie immer. Ungestört, unaufgeregt, ein wenig schläfrig zugegeben, aber ruhig. Und Hand aufs Herz, ihr Lieben. Jetzt kann man ja auch den Zweifel mal rauslassen, wenn wir schon so weit, wir denken ja nur, sind von wegen, Christus kommt wieder. Darüber reden wir ja nicht ohne Grund, möglichst selten. Wenn schon die vergangenen 2000 Jahre lang nichts passiert ist, dann ist das Ganze, das kann man ja mal fragen, vielleicht nur eine Idee der ersten Christen gewesen. Eine selbstgesetzte Hoffnung auf Rettung, eine Eigenerfindung sozusagen, um die ersten schweren Jahre zu überstehen. Immerhin, damals konnte es vorkommen, dass man für seinen Glauben an Christus sterben musste. Da ging man nach dem Gottesdienst nicht nach Hause, sondern in die Arena zu den Löwen. Und das war dann das Ende des persönlichen Zeitstrahls. Also vielleicht nur selbstgemachte Hoffnung? Mir fällt die Postkarte mit dem Cartoon ein, die ich nicht vergessen kann. Man sieht eine Tunneleinfahrt und davor ein Schild. Und auf dem Schild ist zu lesen: Aus Energiespargründen wurde das Licht am Ende des Tunnels abgeschaltet. Mal ganz im Ernst, mit wie vielen solcher Lichter leben wir alltäglich? In wie vielen Tunneln stecken wir und wissen nicht ganz genau, ob das Licht, das wir sehen oder das uns verheißen wird, das wir sehen werden, nicht von irgendjemandem an- und ausgeschaltet wird? Und ganz kurios, wenn wir dann selber in die Tunnel gehen, die wir selber gemacht haben und auf Lichter hoffen, die wir selber an- und ausknipsen. Wie vielen solcher Fake-Lichter schenken wir unsere Hoffnung? Und die nahe Rettung der Christen? Der Zweifel ist schon da. Wer schaltet denn die ab oder an? Wir? Natürlich nicht wir, müssen wir gleich sagen. Natürlich nicht wir. Wie könnten wir die Ewigkeit einfach so abschalten? Und zugleich müssen wir sagen, doch wir, natürlich wir. Was nützt ein Ding, das es gibt, aber das nichts bewirkt? Das alle weiter schlafen lässt. Es liegt doch an uns. Entweder wir glauben der Rettung, die nah ist, oder wir glauben ihr nicht. Das wird den Unterschied machen. Eigentlich schade, ihr Lieben, dass es nicht eindeutiger geht. Findet ihr nicht, dass es so uneindeutig ist mit uns? Ich habe zwar schon einen Fuß auf der adventlichen Brücke, aber so richtig rübergehen kann ich nicht. Wir Christen sind in dieser Uneindeutigkeit und Unfestgelegtheit nicht allein. Mir fiel ein, dass die Menschen jüdischen Glaubens ja da ähnlich zu kämpfen haben wie wir. Auch sie warten ja auf ihren Messias. Für sie kommt er das erste Mal. Und sie warten schon viel länger auf ihn als wir. Was sind da unsere läppischen 2000 Jahre? Es gibt wohl wegen der langen Wartezeit gerade im Judentum eine Tradition, das Warten auf den Messias mit Humor zu nehmen. Ich möchte euch eine Kostprobe geben. Vielleicht hilft sie uns Christen ja, die wir gerade so ein wenig auf dieser schwankenden Brücke umhereiern. Vielleicht hilft sie uns, etwas Adventliches zu erhaschen. In den alten Zeiten irgendwo im Osten Europas kam ein Reisender mitten im Winter in einem Städtel an. Vor der Synagoge saß ein alter Tagelöhner zitternd vor Kälte auf einer Bank. Was macht ihr denn hier? Fragte der Fremde. Ich arbeite, sagte der Alte. So, was arbeitet ihr denn? Fragte der Reisende. Ich warte auf den Messias. Das ist wahrhaftig eine wichtige Aufgabe, sagte der Reisende. Da nehme ich an, dass die Gemeinde euch ein gutes Gehalt zahlt. Überhaupt nicht, sagte der alte Mann. Sie zahlen mir nichts. Sie lassen mich bloß auf dieser Bank sitzen. Gelegentlich kommt jemand vorbei und bringt mir ein wenig zu essen. Das ist dann aber nicht leicht für euch, sagte der Reisende. Aber auch wenn sie euch nichts bezahlen, dann werdet ihr doch wenigstens hoch geehrt und geachtet sein, weil ihr diese wichtige Arbeit tut. Überhaupt nicht, sagte der Alte. Sie glauben alle, ich sei verrückt. Das verstehe ich nicht, sagte der Fremde. Ihr werdet nicht bezahlt. Ihr werdet nicht geachtet. Ihr sitzt hier draußen in der Kälte, frierend und hungrig. Was soll denn das für eine Arbeit sein? Der alte Tagelöhner antwortete: Es ist eine Arbeit auf Dauer. Mal abgesehen davon, dass er der Einzige zu sein scheint, der im Städtel überhaupt noch mit dem Messias rechnet und deshalb für verrückt erklärt wird. Wie ambivalent, wie wunderbar paradox. Er wartet auf den Messias und rechnet damit, dass er nicht kommt. Endlich mal eine Arbeit auf Dauer für einen Tagelöhner. Er wartet auf den Messias und rechnet damit, dass er nicht kommt. Mit Ambivalenzen und Paradoxien tun wir uns schwer. Wir mögen es gern eindeutig. Dabei ist es genau das, was der Alte tut, was ich ja auch tue. Auch ich warte auf den Messias und rechne damit, dass er nicht kommt. Tiefernster, ja bitterernster jüdischer Humor, der mir den Spiegel vorhält. Und noch einmal der schwer erträgliche und doch zutreffende Satz: Ich warte auf Christus und rechne damit, dass er nicht kommt. Ich werde nach dem Gottesdienst bei einem schönen Sonntagsessen in meiner schönen Dienstwohnung mit einem relativ guten Gehalt im Rücken sitzen und auf den Messias warten und damit rechnen, dass er nicht kommt. Das ist eine Spannung, ne? Das ist spannend. Sowas von spannend. Und wo Spannung ist, ist Elektrizität. Und wo man elektrisiert ist, da kann man nicht mehr schlafen. Da ist auch Lebendigkeit und Bewegung und Energie. Da muss man aufstehen vom Schlaf der Gewohnheit und vom Schlaf der Ausreden und vom Schlaf der Logik. Damit mache ich dann doch wieder einen ganz kleinen Schritt auf dieser schmalen Brücke zum Advent. Sie schaukelt natürlich dabei, die Brücke. Oh, sie schaukelt. Er könnte tatsächlich ganz nah sein. Der Messias, der Christen. Ganz, ganz nah. ganz, 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 ganz nah. Und es liegt an mir, ob ich damit rechne. Walter Benjamin, ein jüdischer Philosoph, den die Nazis 1940 in den Tod getrieben haben, hat es, wie ich finde, unvergleichlich so auf den Punkt gebracht. Für ihn ist die Zukunft, ich zitiere, jede Sekunde eine kleine Pforte, durch die der Messias eintreten könnte. Das ist für ihn Zukunft. In jeder Sekunde könnte durch die kleine Pforte der Messias eintreten. Was würde das mit meiner Zukunft machen, die ja nachher gleich losgeht und morgen weitergeht und nicht aufhört? Was würde das mit meiner Zeit machen, mit jeder Sekunde meiner Zeit? Immer ist die kommende mir näher als die letzte. Und immer könnte es passieren, dass mein Retter eintritt. Ihr Lieben, kann man so leben? Kann man diese Einsicht im ganz gewöhnlichen Leben, also im Alltag, eigentlich ständig gegenwärtig haben? Müsste man ja eigentlich, und zwar in jeder Sekunde. Oder ist schon die Einsicht in dieses ganz menschliche Paradox Advent genug? Ich warte auf den Messias und rechne damit, dass er nicht kommt. Diese Spannung wahrzunehmen und diese Spannung zuzulassen, wäre das schon Advent? Und sich dann solche Sätze wie diesen zu merken. Jede Sekunde ist die kleine Pforte, durch die der Messias treten könnte. Weiter kommen wir nicht auf unserer Brücke. Aber vielleicht ist das schon ganz und gar ausreichend. Vielleicht reicht es schon aus, wenn ich nach dem Gottesdienst noch diesen einen Satz weiß und ihn mitnehme, wie eine kleine Kostbarkeit in die jagende Zeit, die da draußen gleich wieder auf mich wartet. Amen.